So, mein Gerät sagt, es nimmt auf.
Oh nein, es nimmt auf.
Kamera läuft, Nase läuft.
Ja, aber das Wichtigste diese Woche ist ja schon geschafft.
Boah, ja, haben wir ja lange drauf hingefiebert. Was war denn die Woche?
Star Wars.
Oh yes, stimmt, ey. Alte Hippe, da waren wir gestern Abend im Kino. Ja, hat ganz schön nachgewirkt, ne?
Ja, traumatisiert, würde ich sagen.
Aber hier, wo wir gerade bei Star Wars sind, hast du schon ein Türchen geöffnet?
Oh, gib mal her. Ich habe nämlich einen Lego Star Wars Kalender.
Ach so.
Und da wartet jeden Tag ein kleines Lego-Figürchen hinter einem Türchen.
Wer weiß. Tag 18.
Ah, wieder was zum Zusammenbauen.
Okay, Baubeauftragter bin ich. Oh, ich sehe schon, was es ist. Es ist ein Ed. Cool. Ja, diese und andere Sachen gehören hier, um die Klimax auf den Film hin auch wirklich optimal zu steigern, zu der ganzen Adventszeit. Aber seitdem ich dich kenne, ist also Star Wars ja wirklich so auch so ein konstanter roter Faden. Also du kennst es, ich kenne es, es durchdringt uns.
Es ist so wie die Macht.
Ja, es hält
die Kindheit zusammen.
Ah.
Ja. Ja, gut, kommen wir zum Punkt, ne? Kino.
TO oder X? Wir waren im Kino und wir wollten es jetzt so ein bisschen verarbeiten, ne? Weil irgendwie gingen wir gestern da raus und auf der einen Seite so, ach. Und auf der anderen Seite so,
meh.
Ach. Oder meh.
Ja, nee, also irgendwie, ich habe unglaublich viel von dem Film erwartet. Ich habe mich auch echt gefreut, pünktlich jeden Trailer aus dem chinesischen Web gezogen.
Frau Lehrerin?
Ich war enttäuscht.
Sollten wir vielleicht an der Stelle mal einfach so kurz Disclaimer.
Genau, wer den Film noch nicht gesehen hat, sollte jetzt
auf Stopp drücken oder das Pfeil löschen oder das Internet löschen, wo dieses Pfeil gerade rauskommt.
Ich glaube, das Sicherste ist tatsächlich, das Internet zu löschen, bis man tatsächlich den Film auch gesehen hat. Also ja, ich glaube, heutzutage sich auf Twitter oder sonst wo zu bewegen und zu erwarten, dass man nicht gespoilert wird, ist auch so ein bisschen naiv, ne?
Das hat aber ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, inwieweit meine Filterblase da so eine hinreichend große Netiquette hatte, aber ich habe nur, Leute haben halt so zufriedene Sachen gepostet oder haben halt irgendwie gesagt, ich komme jetzt aus dem Kino, aber es war nicht so irgendwie Faktarzt BC. Also da muss ich sagen, ich war eigentlich ziemlich unvorbelastet in diesen neuen Film reingegangen gestern Abend.
Gut, dann ist meine Filterbubble eine andere. Ich habe die volle Rage-Line abbekommen. Ah, nee, das war nicht gut, das war toll. Das war nicht so gut und nee, man ging doch schon sehr ins Detail.
Ja, dann würde ich doch jetzt mal sagen, bevor wir hier in Medias Res gehen, wie ist denn so deine Star Wars-Sozialisierung?
Ich kann mich erinnern, ich habe sehr viel Lego gebaut und ich hatte tatsächlich so Raumschiffteile. Und die habe ich dann verarbeitet in großartige, epische Landschaften, die sich so ein bisschen aber mit Indiana Jones überschnitten haben. Das heißt, der Held war abwechselnd Han Solo oder Indiana Jones, manchmal auch in Personalunion. Und dann gab es im Raumschiff dann eben Fallen und Geheimgänge, ja, wie im echten Leben halt auch. Und viele Abenteuer erlebt. Und ich habe sehr früh die Star Wars Filme gesehen. Ich kann gar nicht mehr sagen, wie alt ich war. Ich weiß nur, ich glaube, Altersbegrenzungen wurden da einfach mal so ausgehoben, weil das als kulturell wertvoll in meinem Haus, in meinem Elternhaus auch zu Recht angesehen wurde. Und ich da zum Glück sehr früh in der Hinsicht gebildet wurde. Also Rebel Assault 2 war mein Lieblingscomputerspiel.
Ach. Ja.
Und du?
Ja, okay, das ist jetzt irgendwie, Opa erzählt extrem vom Krieg, also als damals der dritte Star Wars in die Kinos kam, da war ich in der Grundschule, ich glaube so in der dritten Klasse und dann waren wir auf einem Kindergeburtstag eingeladen von einem Mitschüler und der Vater hatte damals schon einen VHS-Videorekorder. Und dann haben wir auf diesem Kindergeburtstag halt Star Wars 1 auf VHS gesehen. Und glaub mir eins, ey, ich saß da halt nur so und Flash, was ist das? Ich wurde halt in diese Story so eingesogen. Und was total krass war, früher war es so, wenn man auf den Kindergeburtstag ging bei uns, dann hat man immer noch so ein kleines Präsent am Ende bekommen, was die Kinder so mitnehmen konnten. Und damals war es so, dass die dann, weil halt auch Star Wars sozusagen da der rote Faden durch diesen Geburtstag war, gab es halt diese, von Mattel war das, glaube ich, diese Star Wars Figürchen.
Da waren die nicht unglaublich teuer?
Weiß nicht, so 10 Mark oder so, da kostete damals so was. Ne? Und dann war es so, dann war sozusagen für jedes Kind war da so ein Geschenk eingepackt und ich habe mir eins genommen und was habe ich gezogen? Darth Vader. Und weißt du, und dann hatte ich, und ich weiß noch, ich kann mich da heute noch so dran erinnern, als ich den so ausgepackt hatte, hatte dieser Darth Vader auch so, so ein Plastikumhang, weißt du, es war so ein ganz labbriges Plastik da, den er rum hatte, und das hatte so einen ganz eigenen, das roch halt so nach neuerem Plastik oder so schlechten Pep, also ich weiß nicht, also wirklich, das war wirklich die dunkle Seite der Macht, die da einem entgegenkam. Aber damit hat man einen ja natürlich noch mal viel mehr angefixt, weil jetzt hast du da den Darth Vader. Ey, was machst du denn dann?
Wer ist das überhaupt?
Ach so, das ist...
Nein, das meinte ich, also fragt man sich ja vielleicht als Kind so, ne?
Das wusste ich ja dann, weil ich ja sozusagen den ersten gesehen hatte, ne? Und der erste Teil ist ja Darth Vader wirklich so, oder... Also wenn es Mr. Evil gibt, dann ist das ja, also Doktor der dunklen Seite der Macht, Darth Vader. Und aber du warst halt dann angefixt und wolltest irgendwie noch irgendwie ein anderes Püppchen, damit du da mitspielst. Und ich weiß noch, dann hatten ja natürlich die Kinder, die auf dem Geburtstag hatten ja auch alle immer eine Puppe. Und dann hatte damals hier der Geburtstag hatte, der hatte diesen Land Spider aus dem ersten Teil, wo der mit über den Wüstensand fliegt, so richtig sogar als Wagen, wo du mit rumfahren konntest. Und das war natürlich dann so, oh, geil, also irgendwie kam mir vor, wie als wäre ich so in der Barbie-Mattel-Welt dann so gefangen. Und dann habe ich irgendwie an der Metro bin, dann hat mich meine Mutter reingeschmuggelt und die hatten die Sachen dann da und dann habe ich diesen Snow Spider aus dem zweiten Teil bekommen. Ja, und dann ging alles Schlag auf Schlag, weil ich erinnere mich noch genau, dann kam endlich der dritte Teil ins Kino da rein und dann fingen bei uns die Kinos an, plötzlich alle drei Teile gleichzeitig zu haben. Und ich weiß noch, ich war dann in den folgenden Wochen allen Filmen insgesamt zweimal auch im Kino drin und dann war es da um mich geschehen. Und darum, also ich glaube auch, ich habe keinen Film häufiger gesehen als Star Wars. Das ist der einzige, nee, nicht der einzige, aber doch, also vielleicht habe ich in meinem Leben 10 VHS-Kassetten besessen mit irgendeinem Originalfilm drauf. Und Star Wars war der erste, den ich mir bewusst selber gekauft habe. Und der lief halt bei mir so, wie andere so einen Bildschirmschoner laufen hatten oder ein Hörspiel gehört hatte, habe ich halt dann immer Star Wars 1, 2 und 3 durchgeguckt oder gehört. Und darum passiert das auch noch, dass ich andauernd dann so Texte, ne? Also so Texte aus diesen ersten drei Teilen oder eben was heutzutage Teil 4 bis 6 genannt wird, ist halt so Auto-Mitsprech. Also wenn ich sowas höre, dann fangen bei mir immer direkt so diese Allusionsketten im Kopf auch an. Und das ist ja eh ganz spannend, ne? Dass du das ganz häufig bei Menschen so, wenn du so über Star Wars die unterhältst, hat jeder so ein paar Dialoge auf Tasche, die bei ihm besonders stark irgendwie gewirkt haben.
Ja, ich weiß. Was mich so immer so ein bisschen stört, wenn es heißt Teil 4 bis 6, für mich ist das immer noch Teil 1 bis 3, muss ich ehrlich sagen. In meiner Kopfchronologie denke ich mir einfach, das war der erste Film, das war der zweite Film, das war der dritte Film und dann kamen die neuen.
Genau.
So sage ich mal, ne? Ja. Was hast du denn von denen gehalten?
Ich glaube, das hat ja immer was mit dieser Sozialisierung. Wenn du so mit dieser Muttermilch der ersten drei Teile groß geworden bist, dann ist es natürlich auch unendlich schwierig, sozusagen diese Kindheitserwartungen und das, was dich damals geflasht hat, so wieder neu zu bekommen. Also für mich war es dann halt eben ein Unterhaltungsfilm im Kino, wo ich jetzt nicht dieses riesige Flash-Moment so hatte. Ich fand den ersten von diesen drei neuen halt also ganz skurril, also nicht so gut. Interessanterweise, jetzt mit so einem bisschen Abstand, finde ich die eben nicht mehr schlecht. Aber es ist eben so, dieses, wenn ich in mich reinhöre, was ist für mich Star Wars, dann ist es immer noch sehr geprägt zwischen den ersten drei Filmen. Aber jetzt, gerade indem jetzt diese Anschlusssachen entsteht, fängt man natürlich an, so diesen gesamten Spannungs- und Storyverlauf mal zu betrachten. Und dann sieht man, dass es durchaus Sinn macht.
Also ich erinnere mich noch, als der erste rausgekommen ist, also der, in Anführungsstrichen, erste, dritte, vierte, der erste neue Star Wars Film, da sind wir mit der gesamten Familie natürlich ins Kino geschleppt worden und ich fand den cool, aber irgendwie hatte der auch nicht so den Zauber, sage ich mal, und was mich ja unglaublich genervt hat von Anfang an, Jar Jar Binks, also da habe ich wirklich die
was
dunkle...
Was hast du dich so denn daran gestürzt?
Die dunkle Seite der Macht ist da wirklich in mir erwacht, so eine Abneigung gegen einen Filmcharakter habe ich selten gespürt, also da habe ich mich so ein bisschen veräppelt gefühlt. Klar hat man manchmal das Gefühl, man weiß einfach, Merchandising ist ein Teil vom Film, aber bei Jar Jar Binks dachte ich so, okay, das ist jetzt die Merchandising-Figur, die jetzt gezielt Kinder ansprechen soll, wo ich mir dachte so, naja, als ich ein Kind war und Star Wars gesehen habe, klar fand man R2-D2 zu cool, aber man fand die Raumschiffe auch für sich cool. Man braucht da jetzt keine Figur, die noch so ein bisschen Albernheit versprüht. Ich glaube, da unterschätzt man Kinder auch so ein bisschen und ja, im ersten Teil war Anakin ja auch noch sehr jung, ne? Also ich finde, das ist ja auch nochmal, wenn man jünger ist, so eine ganz andere Geschichte, dass man mit jemandem mitfiebert und da ist jemand einfach, der im selben Alter vielleicht ist, so ein bisschen jünger und der hat einfach Superkräfte, so, ne? Und das ist ja schon ziemlich cool. Am Anfang fand ich die neueren Teile nicht so geil und ja, vor dem Film habe ich mir sie jetzt auch nochmal angeschaut und muss sagen, ich habe meine Meinung fast komplett revidiert. Also mit ein bisschen Abstand und auch mit Vergleich zum ganz neuen, würde ich sagen, das hat George Lucas schon richtig gemacht, die nochmal zu drehen und vor allem das so durchzuziehen. Ja.
Was war das besonders, was dich daran irgendwie jetzt so dann überzeugt hat? Was ist jetzt das, was du erkannt hast, was eben besser ist?
Ja, vor allem die Tragik der politischen Story eigentlich, ne? Also vor allem im Hintergrund dessen, dass mich ja auch so Sachen wie Vorratsdatenspeicherung, Überwachung, Grundrechte, Abbau, Notstandsgesetze und Co. interessieren, ist das natürlich, finde ich, auch eine krasse Story, wenn einfach ein riesiger Hollywood-Blockbuster, auch noch ausgerechnet Star Wars, ne? Was ja auch so ein Herzensanliegen ist, einfach mal so eine Geschichte erzählt, in dem ein demokratisch gewähltes Parlament Macht abgibt, Notstandsgesetze erlässt an jemanden, der sagt, ich möchte die Freiheit verteidigen, ich möchte die Republik verteidigen und ja, es sich hinterher herausstellt, die große Bedrohung war eigentlich inszeniert. So, ne? Derjenige steckt dahinter, hat das absichtlich angezettelt, um eben diese Befugnisse zu bekommen. Und B, es ist ja, das ist die dunkle Seite eigentlich gewesen. Ne? Das ist von vornherein abgekartet gewesen, um die Republik abzuschaffen und hat hinterher zu Kriegen und Zerstörungen geführt. Das heißt, die Freiheit, die man sichern wollte mit diesen Notstandsgesetzen, mit dieser Kompetenzübertragung, die hat man endgültig abgeschafft. Und das ist eine sehr mächtige Story, finde ich, weil ja, es da auch einen ganz klaren Wechsel gibt. Ne? Derjenige, der noch in den ersten zwei Teilen als derjenige dasteht, der die Republik verteidigen möchte, ist am Ende der Imperator.
Ja, und genau an der Stelle ist ja dann auch spannend, wie das alles auf diesen Dialog aus dem alten ersten Teil zurück zusammenführt, wo die sozusagen im Todesstern sitzen und er sagt, irgendwie Furcht wird jetzt im Universum, der Imperator hat den Senat abgeschafft. Da läuft sozusagen eigentlich genau das, was sich in den ersten drei neuen Teilen jetzt so aufbaut, ist dann sozusagen der finale Durchstoß für die Demokratie.
Mhm. Was mich nur genervt hat an den neueren Teilen, waren die Animationen. Und die nerven mich nach wie vor. Also ich fand, das hatte totalen Charme, dass bei den alten Filmen ganz viel mit Modellfiguren war, einfach auch mit Modellen, das war kostengünstig, das sah aber einfach auch geil aus. Ich meine, ein paar Jahrzehnte später, Independence Day, die haben das ja auch mit Modellfiguren gemacht aus Geldmangel. Interessanterweise, weil sie im Rahmen von der Filmförderung bei der US Army angefragt haben, ob sie nicht da, so wie andere Film Hollywood-Blockbuster auch, so ein bisschen Flugzeugträger mit abfilmen dürfen. Und da hat sich die US Army da so das Drehbuch angeschaut und gesagt, so nee, diese Rolle von dem Piloten, den Will Smith spielt, so, der ist zu chaotisch, das steht nicht für unsere Werte, wir geben unsere Flugzeugträger für diesen Mist nicht her, und daher mussten sie dann Modelle nehmen. Ja, war ja aber trotzdem, fand ich den Action-Sachen von den Bildern trotzdem, ja, in der Hinsicht auf jeden Fall ein guter Film, ne? Halt Popcorn-Kino trotzdem. Ja, aber diese Animationen, ne? Also beim zweiten und dritten Teil hatte ich teilweise das Gefühl, das ist wie so eine große Computerspielsequenz. So, ne?
Ja.
Wie diese Zwischeneinblendung. Jetzt geht's mal ein bisschen mit der Story weiter, und das war halt der Film. Natürlich hängt es auch damit zusammen, dass man mittlerweile auch mehr machen kann in der Hinsicht, und rückblickend wirkt das natürlich dann mal ein bisschen pixelig, ein bisschen langsam, manchmal auch ein bisschen albern.
Aber das haben sie jetzt ja in dem neuen, wenn man da schon mal so ein bisschen vorweggreifen kann. Ich hätte mir bedeutend mehr vorstellen können, was sie gemacht haben. Also ich fand so insgesamt diese Bildsprache, fand ich gut. Also da waren jetzt keine Sachen so drin, wo ich sagen muss, das war so overloaded 2000 3D Extreme.
Ja. Nö, da haben sie auf jeden Fall gelernt, glaube ich. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass eben viele Fans diese Kritik geäußert haben und dass man sich auch dessen bewusst sind, dass das ist jetzt nicht ein Film, das macht, den wir für dieses Jahr, für die Kinokasse drehen, sondern das ist ein Film, der wird einfach
für die Ewigkeit.
Für die Ewigkeit sein. Ja, in einer weit, weit entfernten Galaxis werden sie ihn immer noch sehen in 100 Jahren. Nee, und dann ist es natürlich doof, wenn die Special Effects dann so ein bisschen primitiv wirken. Ja, wollen wir mal
in Medias Res gehen?
Zur Hinrichtung schreiten. Soll ich mal den Todesstern rüberholen? Ja, wohl, diesen Todesstern kann man ja ausklappen. Was ich so ein bisschen verwirrend finde, ist, dass ungefähr 4 unterschiedliche Planeten sich in diesem Todesstern befinden. Also hier ist einmal die Bar, die berühmte Bar. Dann gibt es hier noch das Rebellenversteck, also Multifunktionstodesstern.
Ja, ach, da kann man noch
sagen. Alles eine Mischpoke.
Und zwar, ich habe ja früher in der Nähe der niederländischen Grenze gewohnt. Und da war es so, dass als ich gerade Abi hatte und man bekam Führerschein, sind wir samstags immer nach Venlo gefahren, und ich habe mir halt immer, das ist kein Witz, Star Wars Klebemodelle oder eben so Star Wars Gedöns, den es da besonders günstig war, gekauft. Und mein Freund hatte immer so H0-Autos sich gekauft, aber das haben natürlich in der Schule immer alle gedacht, ja, ja, ihr fahrt nach Venlo, genau. Alles klar. Und ich so, nein, wirklich Star Wars.
Wurde ja auch mal von der Polizei angehalten, und die haben dann so gefragt, was ihr habt, und wir holen dann ihre Star Wars-Figuren raus.
Ja, also das, ja, da gibt es eine krasse Geschichte, und zwar, als ich das erste Mal an der Grenze angehalten wurde, sagten sie, ja, machen Sie mal Ihr Handschuhfach aus, auf. Und weil ich ja Diabetes hatte, ging die Klappe auf, und es fielen 10er-Pack Spritzen sozusagen aus dem Handschuhfach. Und dann ging aber erstmal das Erklären los. Ja, das zum Thema Star Wars Tourismus, den es sozusagen früher gab. Ja, und so hast du jetzt sozusagen, ist ja eigentlich wie so ein Kuscheltodesstern, den du jetzt hier in der Hand hast. Ja, wir waren gestern im Kino. Fangen wir am besten mal damit an. Wir mochten erstmal Karten, ne? Also dann, überlegt euch mal in diese ganze Hype, der aufgebaut wurde. Also ich glaube, selten wurden so viele Karten, also die haben, glaube ich, die Rekorde eh schon gebrochen, so viele Karten im Vorverkauf für einen Film.
Und die Reihen vor uns waren leer.
Ja.
Die blieben auch leer.
Wir waren halt in der 4. Reihe, muss man sagen. Wir wollten halt unbedingt recht nah vorne in das Kino auch rein.
Wollten unbedingt vorne sitzen.
Unbedingt, ja. Ich habe gesagt, ey, vor mir sitzt keiner. Man muss sagen, also das ist ja ein 3D-Film. Und 3D-Film ist es so, wenn man zu nah dran sitzt, halt auch nicht mehr ganz so gut. Ich glaube, wenn wir 3. Reihe oder 2. Reihe gewesen wären, wäre es noch schwieriger.
Na, ich glaube, das scheint so. Ich glaube, das ist egal, wie weit vorne oder hinten du sitzt. Das erscheint dir immer so. Ich habe gesehen, ja? Du hast zwischendurch versucht, den imperialen Sternenkreuzer so ein bisschen anzufassen.
Super Szene. Also, da wir ja die Spoilerwarnung schon gemacht haben, ich mag 3D-Effekte total gerne, wenn sie gut und pointuiert und nicht alles gemacht ist. Und es gibt eine Szene, da steht plötzlich mitten so ein Sternzerstörer im Weltraum sozusagen in Handweite vor dir im Kino. Und also allein für diesen Moment werde ich mir, sobald das 3D-RIP im Internet ist, mir den einmal als Sicherheitskopie hier auch hinziehen, weil das war wirklich beeindruckend.
Ja, und es gab einige Flugszenen, die fand ich extrem geil. Ja, vor allem, als sie den Falken da gefunden haben. Ein Zufall, der so einfach rumsteht, so wie das halt so ist. Ne?
Warum liegt denn hier Stroh? Warum ist denn hier ein Falke?
Huch, der kommt mir aber bekannt vor. Ja, egal. Nur fand ich wirklich beeindruckend, diese Verfolgungsjagd.
Klar.
Die war super geil. Die war in 3D nochmal 10-mal geiler. Und dafür, finde ich, lohnt sich das wirklich, den in 3D schon mal anzuschauen.
Und das war für mich auch eine Sache, die damals mich an Star Wars so geflasht hatten. Also diese Verfolgungsjachten damals in diesen Schluchten auf dem Todesstern oder diese Flug über den Eisplaneten, das waren halt einfach Sachen, wo du im Kino so volle Kanne mitgehen konntest. Und das haben sie natürlich auch Ctrl-C, Ctrl-V einfach so geil nachgemacht, diesen Stil. Und dann sogar nochmal hier mit den 3D-Geschichten irgendwie gepimpt. An den 3D-Sachen müsste man vielleicht noch kurz sagen, also wenn ihr, da gibt's ja diese 3D-Brillen, wer selber Brillenträger ist, möge sich nicht diese Star-Wars-Brille, die man da auch für 8 Euro sich kaufen kann.
8 Euro?
Boah, zum Glück haben wir die nicht gekauft. Und da ist sozusagen, das Sichtfeld ist eingeschränkt und es passt keine eigene Brille hinter.
Und ich kann auch noch empfehlen, für alle Leute, die keine Brille tragen, würde ich auch sehr stark davon abraten, sich diese Brille zu holen, weil es ist quasi, als hätte man oben und einen Balken. Also man kann sich halt auch einen Sturmhelm aufziehen und damit ins Kino gehen, wenn man das geil findet, aber ich weiß nicht, mich reizt es nicht so besonders, ein eingeschränktes Sichtfeld zu haben und dann noch mehr dafür zu bezahlen, dass ich weniger sehe.
Zum Glück haben wir die gefunden und damit konnten wir das sozusagen einmal evaluieren.
Ja, du hast die gefunden.
Ja, ja, genau. Also
ist auf der Theke.
Ja, dann gehen wir jetzt in den Film sozusagen rein. Ja, insgesamt muss man ja sagen, es war natürlich jetzt seit langer Zeit auch mal wieder so ein richtiges Kinospektakel. Also ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie ultra häufig ins Kino gehe. Und dann hat man natürlich da die ganze Popcorn-Melange, die man noch verpasst bekommt, Getränke. Also es ist insgesamt ja schon auch ein sehr, sehr, sehr teurer Spaß. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, gehört auch mit dazu. Und ja, dann saß man da plötzlich und es ging los.
Was ich krass fand, ist der hohe Anteil der Star Wars Connected Werbung im Vorfeld. Also ich hatte das Gefühl, es gibt kaum einen Bereich, also da war auch eine Subways-Werbung, wo ich mir erstmal denke, Sandwiches? Ja, die war wirklich gut, die war lustig, gut. Aber trotzdem finde ich, ist es halt schon krass, wenn du merkst, dass ein Film einfach so krass mit Kommerz einfach an vielen Stellen verschmilzt, dass alles versucht wird, damit an den Mann zu bringen. Also ich bin froh, dass Monsanto beispielsweise keine Rechte an dem Film hat.
War jetzt ja auch der erste von den 6 Teilen, der gebracht wurde, wer weiß. Nicht, dass wir da jetzt irgendwie...
Ja, Walt Disney hat die Rechte, ne? Man weiß da ja nie.
Das war insgesamt ja so, irgendwie, die haben ja irgendwie knapp 4 Milliarden US-Dollar für die Rechte ausgegeben. Also Andreas Baum würde sagen, viele, viele Millionen. Und und das müssen sie natürlich auch irgendwie, oder andersrum, man sieht, dass sie verstehen, wie sie den letzten Cent da auch rausholen. Also spannend war, aber das war letztens, habe ich das gelesen, 25% des Lego-Umsatzes passiert mit Produkten aus dem Star Wars-Universum. Also es ist halt ein riesiger Selling Point auch.
Ja, ist klar. So Papi und Mami, vor allem meistens Papi, ne, möchte halt gerne an seine Kinder weitergeben, was er selber geil findet. Beziehungsweise oft ist das Prinzip ja so, man will das ja eigentlich für sich haben, kauft es natürlich aber für die Kinder. Hm. Ja, aber ich habe da auch viele Familien tatsächlich gesehen, wo ich das Gefühl hatte, so für die ist das ja auch so ein ganzheitliches Erlebnis. So, ne? Mhm. Man kann quasi den Kindern so ein bisschen die Freude, die man damals an den Film hatte, weitergeben. Ist ja auch erstmal nichts gegen einzuwenden. Bin ja auch geschädigt.
Ja, und ganz im Ernst, und da warst du bedeutend, du hattest so eine schöne Kindheit. Bei mir war immer
meine
so...
Meine Mutter hatte eine Prinzessin Leia-Frisur früher.
Oh.
Die hatte sogar ein Passbild mit dieser Prinzessin Leia. Wäre heute übrigens nicht zulässig mit dem biometrischen Personalausweis. Bei den Fotos müssen die Ohren frei sein.
Ja?
Ja.
Hm.
auf dem Meldeamt so ein Bild durchgestrichen. So
ey, warte mal, okay, Aktennotiz muss ich mal photoshoppen. Das ist nämlich eigentlich ein ganz lustiges
Ding. Das ist geil für eine Kampagne, ne? Als Kampagne.
Und ich habe auch noch eine Kampagne in den Jaja Bings. Mit Vorratsdatenspeicherung wäre das nicht passiert.
Oh, das ist auch sehr, sehr gut.
Aber okay, dann ging auf einmal der Film los.
Ja.
Und also da muss man ja eins sagen, also es gibt ja einfach so ein paar Riffs oder Klänge, wenn die anfangen, dann steht bei einem halt Gänsehaut irgendwie hoch. Und ich muss sagen, als dann diese Laufschrift so hoch kam, in dem Moment war ich dann auch wirklich so einmal assimiliert. Also da merkte ich,
Kindheitsmodus.
Ja, aber es ist, genau, man hatte ja auch schon so lange irgendwie jetzt darauf irgendwie so gewartet. Ja, und dann passierte es. Was waren so deine ersten Assoziationen, als wir da in die Story reingesogen wurden?
Ich fand die Hauptdarstellerin richtig, richtig cool. Und die hat den Film einfach getragen. Die Figur ist natürlich auch geil geschrieben, ne? Also eine taffe Frau, wahrscheinlich zukünftige Jedi-Ritterin. Das war ja früher auch, also in einer der früheren Versionen für die alten Teile war es übrigens auch mal angedacht, dass Luke Skywalker zur dunklen Seite überwechselt und Prinzessin Leia dann als Jedi-Kriegerin ihm Saures gibt. Ja, das wurde dann wieder geändert. Da war vielleicht der Zeitgeist noch nicht reif. Jetzt ist er reif und ich finde es extrem cool. Und diese Anfangsszene, wie sie eingeführt wird, wie sie sich durch dieses postapokalyptische Szenario da abseilt und in den Wrackteilen rum. Man fragt sich ja auch immer, was passiert mit diesen ganzen, mit den ganzen Schiffen, die irgendwo abgeballert werden. Ne?
Also das fand ich eben einer der geilsten Sachen, war dieser rote Faden mit diesen Sternenzerstörer-Wracks auf diesem Planeten. Ich fand, das hat so viel Aura auch gehabt, ne? Da war eigentlich dann so der Anknüpfpunkt zu dem, wie heißt es, was vorher so war. Und natürlich auch ein super Surrounding für Verfolgungsjagden haben sie ja auch irgendwie perfekt eben auch eingebaut, als da die ersten Verfolgungsflüge waren. Super.
Das hat mich übrigens wieder an Rebel Assault 2 erinnert. Ich glaube, Level 2 oder 3 war der Minentunnel und da musste man mit dem Falken dann durch so einen ganz engen Gang immer fliegen und ja, war ich auch wieder so total im Kindheitsmodus. Oh, geil, geil, geil. Toll, toll, toll. Ich will die Steuerung übernehmen. Da hatte ich auch noch so einen Joystick. Das war super. Nö, aber das hat mir wirklich gefallen. Also da kann man nicht dran meckern. Das war super. Ich hätte mir fast, also diese postapokalyptische Stimmung fand ich auch deshalb so gut, weil auch in den alten Teilen ist manchmal das Gefühl, das ist ein bisschen zu glatt. So, ne? Gerade in so einer Welt, die beherrscht wird von einem Krieg, von Zerstörung, so hätte ich mir da so ein bisschen mehr Cyberpunk, ja, Postapokalypse schon gewünscht.
Hatte auch so ein bisschen was so von Mad Max irgendwie, so dieses mit den Wüsten und dann so Rohstoffe aus dem alten Raumschiff rausholen, die so verticken und so, fand ich auch. Und da war ja dann auch so ein bisschen Gesellschaftskritik hier mit nicht genug Essen und Ausbeutung der Arbeiterklasse.
Ja, das war natürlich beherrschendes Thema. Es ist ein stark marxistisch geprägter Film, nein.
Ja, also meine erste Sache, wo ich wirklich Angst vor hatte, wo ich positiv überrascht war, war, als hier dieser Roboter, dieser BB-8 oder 8BB oder wie er hieß, als ich den gesehen hatte bei den ganzen Vorschauen, dachte ich so,
der neue Jar Jar Binks ist geboren.
Ja, weißt du, genau, auch so, irgendwie kann doch nicht sein, kann doch nicht rund sein, war doch immer irgendwie R2-D2-Style, was ist denn das? Und irgendwie, das ist doch nur Kommerz von Disney. Insgesamt fand ich den gesamten Charakter, also falls man vom Charakter da sprechen kann, aber auch wie er da agiert hat, super. Also hat sehr gut da reingepasst und da sieht man auch, wie Vorurteile sozusagen manchmal man die auch einfach nehmen kann, zusammenknütteln und dann in den Müll werfen. Da würde ich sagen, war ein gutes Element, was sie da reingepappt haben.
Ja, also ich muss sagen, der Film ist einfach Jar Jar Binks frei. Das ist ihnen gelungen und das ist
hoch anzurechnen.
Hoch anzurechnen, ja.
Ja, und dann.
Ja, dann
irgendwann, also mir fiel auf, dass halt am Anfang das sehr viel Ähnlichkeit so hatte mit Star Wars 1.
Irgendwie hat man so, ja, irgendwoher kennt man das.
Genau,
ne?
Und dann, also da würde ich mal sagen, okay, hier haben sie ein Design-Element genommen. Weißt du, gerade so, da ist irgendwie so einer, der vielleicht der Held sehen kann auf einem Planeten. Also das waren schon mal so die Erfolgselemente des ersten Teils waren am Anfang schon recht gehäuft. fielen sie so auf. Ne? Also das war etwas, wo ich dann sagte, okay, das wurde halt immer mehr.
Ja, bei der ersten Anspielung dachte man noch so, cool, eine Anspielung, geil, ich verstehe die. So, ich bin so der Nerd. Nee, aber dann wurde es halt immer mehr. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, dass viele Dialoge einfach nur kopiert waren, nur Anspielungen waren. Ne? Und das ist dann halt irgendwo ein Ding, wo ich mir denke, Remix-Kultur finde ich geil, aber ein Epos besteht ja aus eigenständigen neuen Teilen. Ne?
Ja, also genau, mir ging es so, als hätte man einmal so eine sehr schlaue KI oder BI-Instanz über das gesamte Internet hätte fahren lassen, hätte analysiert, was sind eigentlich die erfolgreichen Passagen und warum, hätte dann, wie heißt es, daraus mit so einer Art Algorithmus neue Dinge gebaut, weil ja manchmal dann auch einfach so das Muster identisch war, aber man hat vielleicht noch andere Substantive oder solche Objekte irgendwie eingepflanzt und man kam halt dann auf so einer Best-of rein, ne? Best-of von Elemente, Best-of von Szenen aus dem Alten und die waren sozusagen wie an so einer Perlenkette aneinander geschnürt, ne?
Obwohl ich fand, also einzelne Anspielungen fand ich richtig, richtig
natürlich
schön. Als sie in die Bar gekommen sind und die Musik hört auf zu spielen und alle Aliens gucken einmal so auf die Neuen, gucken zurück, drehen sich wieder um, fangen weiter an zu spielen, ne? Wie aus dem ersten Film. Ne? Also das war, fand ich, da kann man nichts gegen sagen. Aber wenn es darum geht, dass die Story, ne, in vielen Bereichen einfach eins zu eins die Story vom ersten ist, da hört es für mich einfach auf.
Das meine ich damit, ne? Also so, wir fliegen erst weg, dann müssen wir zurück zum Todesstern, weißt du, das war...
Nein, das ist nicht der Todesstern, er ist viel größer, ja, so what, ne? Also, und wo ist der einzige verwundbare Punkt? Oh, wir müssen auf einen einzelnen Schacht, der halt irgendwie in die Mitte zum Reaktor führt. Wow, Belüftungsschacht, reinschießen, hatten wir ja, kennen wir nicht.
Vielleicht
hatten
die kein Lessons-Learned-Seminar, nachdem das Imperium zerstört wurde.
Deshalb sind Nachbesprechungen immer so wichtig. Ne? Immer ein Meeting zur Nachbesprechung einberufen und nochmal drüber reden. Denkt an die Erste Ordnung. Woher kommt die eigentlich, die Erste Ordnung?
Die war halt auf einmal so da. Also das war ja eh so, ich glaube, wenn ich überlege, was ist so der größte Kritikpunkt, ist halt neben dieser Aneinanderreihung von Schnipseln aus dem Vergangenen, ist halt so, es ist, für mich ist diese Storyline noch nicht hinreichend schlüssig. Also erstmal steht da jetzt irgendwas im Raum, aber wie kam es dahin? Ist irgendwie so, wie, weißt du, wie halt würde jemand Schnipp machen? Ach, im Übrigen, das sind eure neuen Nachbarn, die heißen jetzt so, die heißen nicht mehr Imperium, machen das und das. Da gab es ja nur diese eine Szene, wo diese Frau mit der Brille irgendwie, glaube ich, so 2, 3 Sätze gesagt hatte.
Ich meine, ich weiß nicht, ob sie das gesagt hat, ja. Irgendwie so, wir hatten die Herrschaft der Sith, wir hatten die Herrschaft des Imperiums, jetzt haben wir die Erste Ordnung, wo du verstanden hast, okay, das ist nicht das Imperium.
Ja, aber wie aber ist warum? Es jetzt? Genau, ja, meine ich eben. Ne? Also das ist eben so nicht richtig klar.
Und das Merkwürdige ist, dass die Erste Ordnung ja nicht nur dieselben Truppen hat, also die sehen genauso aus, ist aber anscheinend keine Klonarmee, sonst hätte es ja diesen Abtrünnigen nicht gegeben. Finn.
Gibt es da vielleicht Produktionsfehler in der Klonarmee?
Na, die haben zwischendurch mal gesagt, dass der halt einfach von klein auf programmiert wurde und die Klone sind ja genetisch.
Ja, aber ich habe ja, also hab ja diese Timothy Zorn Bücher mal gelesen und da ist es so, dass die nämlich da auf irgendwelchen, bei Erkundungen finden die plötzlich so Sternzerstörer, wo noch ganz viele Klone drauf sind. Für mich sind das eigentlich im Regelfall, Klone sind ja auch Humanoide.
Ja klar, aber er sieht anders aus. Also Klone sehen ja alle gleich aus, so ne, er ist. Aber es wird nicht geklärt, warum, wieso, weshalb, warum haben die dieselben Schiffe?
Und an der Stelle bin ich, bin ja immer noch so erstmal positiv rangehen. Gegebenenfalls ist das ja erstmal die Initialisierung für die Teile, die jetzt kommen. Und wenn wir Glück haben, wird auch da jetzt erstmal so ein Spannungs- und Handlungsbogen aufgebaut.
Ja, aber apropos Spannungs- und Handlungsbogen, also du merkst, ich habe das immer noch nicht verarbeitet so richtig. Ich bin wirklich enttäuscht. Die Nutzung der Macht im neuen Film unterscheidet sich einfach massiv von allem, was wir bisher über die Macht wissen. Und ich befürchte, dass das einfach auch ein Hinderungsgrund ist, da einen ordentlichen Spannungsbogen reinzuziehen. Denn die normale Entwicklung, sage ich mal, ja, nee, aber die Standard-Star-Wars-Geschichte oder die Standard-Geschichte in vielen Heldengeschichten oder Märchen, also Star Wars hat ja ganz viele Elemente von der klassischen Heldensaga, ne? Ist halt am Anfang der Held, er ist halt ganz normal wie du und ich, so wie halt Anakin oder Luke, aus einfachen Verhältnissen normaler Arbeitnehmer und dann kommt halt irgendwie der Mentor ist dann halt Obi-Wan Kenobi, der halt irgendwie checkt so, hey krass, krasser Typ. Misst dann erstmal die Midi-Chlorianer oder bei den Alten fühlt man das halt einfach noch so ein bisschen, ne? Oder weiß es vielleicht, ne? Ja, dann fängt die Ausbildung halt an, ne? Ist ein harter Weg und man muss erst auf einen fernen Planeten fliegen und mit Yoda ekelhafte Sachen essen, bis man halt eben diese Fähigkeiten hat und dann beherrscht man sie und dann kann man damit die Welt retten. Und das ist eben ein Prozess, da muss ich mich durchbeißen. Und im neuen Film ist es ja einfach so wie so ein umgelegter Schalter und sie kann dann einfach krasse Dinge machen, für die man sonst eine jahrelange Jedi-Ausbildung braucht. Und selbst Luke Skywalker konnte das nicht von heute auf morgen.
Ja, gegebenenfalls bricht es aber in dem Moment auch aus ihr heraus. Vielleicht ist ja die Macht in ihr noch viel stärker, die sozusagen da rauskommt. Vielleicht muss man ja auch erstmal einwilligen, dass die Macht irgendwie einen zulässt. Und jetzt mit der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung wird ja auch diese Einwilligungserklärung nochmal ganz anders gemacht. Weißt du, ist es gar nicht zulässig, dass du sozusagen erst noch, da hätte der dein Lehrer erst einwilligen müssen. Stimmt, Jedis über 16 Jahren müssen erst bei ihren Eltern die Einwilligungserklärung holen, wenn sie sozusagen. Nee, also per se würde ich sagen, du hast recht, das ist da völlig anders. Diese Hauptdarstellerin, die wir da ja gerade schon sehr löblich erwähnt haben, ist ja anscheinend jemand, die sich sehr mit dem Thema Rebellion auch beschäftigt hat. Ja, weil sie doch an zwei Stellen immer so, ah, sie kennen das und das, was für mich heißt, als wäre die so eine Rebellen-Fanboying.
Ja, sie hat ja auch diesen Helm gehabt, ne, zu Hause.
Ja.
So
nach, oh ja, stimmt.
Nach der Plünderung, so ein bisschen Entspannung nach dem Essen, den Rebellenhelm nochmal zum Chillen aufziehen. Ja, aber ich weiß nicht, ob das reicht, dass man da jetzt so plötzlich einfach mehrere Jahre Jedi-Training überspringen kann.
Ja, aber ich denke mal, die haben ja damals, nachdem der Todesstern dann zum zweiten Mal zerstört wurde, haben die ja bestimmt auch so einen Wikipedia-Artikel gemacht, was können Jedis? Und die hat sich dann bei der Wikipedia für Jedis schon eingelesen, dass man halt so auf Long Distance auch sein Schwert holen kann. Und das hat sie da ja dann auch gemacht, dass sie sozusagen da sehr... Per se war sie aber sehr geübt mit den Dingen. Das ist eben das, was ich schwierig finde. Ne? Dass sie sozusagen das dann immer auch schon volle Kanne kann. Ich glaube, dass es wäre legitim gewesen zu sagen, sie weiß, oh, ich habe vielleicht diese Kraft und mit irgendwie so ein bisschen Geistgeraffel kann ich was zu mir rüberbekommen. Aber das Krasse war ja dann auch, wie sie mal eben so instant mit dem Laserschwert und solchen Sachen dann agieren konnte.
Na, das Laserschwert fand ich gar nicht so beeindruckend, sondern wirklich diese Mind-Control-Sachen, ne? Dass sie dem Sturmtrupp gesagt habe, hier, komm her, mach mich los, lass die Waffe übrigens noch fallen, lass die Tür offen. Also das ist wirklich etwas, das kommt danach nochmal erst. Also jedenfalls in den anderen Filmen ist es so, dass dafür sehr viel Training, sehr viel Zeit, auch Anleitung erforderlich ist. Und da bricht der neue Film einfach mit einer alten Tradition. Meine Befürchtung ist eben, dass da so ein bisschen dieses Son Goku-Problem wie bei Dragon Ball auftritt. Also für alle, die es nicht kennen, in einigen Animes ist es eben so, dass der Superheld in Folge 1768 einfach so viele Machtsteigerungen schon durchgemacht hat, dass er so mächtig ist, dass bei jedem Kampf ein ganzer Planet zerstört wird und es irgendwo auch langweilig ist, weil man eben weiß, naja, der ist halt schon supermächtig. Wie mächtig soll er denn noch werden? Also ne, man will ja auch ein bisschen mitfiebern und wenn man eh weiß, das ist halt stärkste Held auf der Welt. So, klar, dann braucht man immer noch einen stärkeren Bösewicht so vielleicht, aber es ist dann auch ein bisschen lame. Ja, da frage ich mich so, was kommt dann in den nächsten zwei Teilen, wenn sie jetzt schon alles kann? Also das ist halt nicht, das ist nicht die klassische Luke Skywalker Geschichte, ne? So, wo er halt noch wirklich noch so sein Sabbatical nimmt mit Yoda und dann noch so ein bisschen Erkenntnis sucht.
Aber Bösewicht, wo wir gerade bei Bösewicht sind, also da...
Ach, du meinst Lord Voldemort.
Ja, der Voldemort war ja sozusagen hier der sozusagen wie Imperator sein könnte. Aber nee, da war doch der Gegenspieler zu hier der, wie heißt sie nochmal? Sie hat ja eigentlich, hatte sie nicht so einen Namen? Hier unsere Heldin, die Jedi...
Rey,
genau, X-Ray 1, nee, und Rey hatte ja dann diesen Gegenspieler und das fand ich eigentlich so das Lächerlichste, so einer, der gern Sith wäre und einer der lächerlichsten Charaktere, vielleicht sollte der den so spielen, aber selbst wenn er den so spielen sollte, wie er ihn gespielt hatte, dann, also weiß ich nicht, das ist so, wenn der auf den Todesstern kommt und sagt, warum seid ihr noch nicht fertig?
Warum seid ihr noch nicht fertig?
Dann sagst du, ja, haben wir halt nicht geschafft. Oh, Menno.
Ich will, aber.
Also wirklich so ein gescheiter, also ganz bemitleidenswertes, gescheitertes und auch so, das habe ich halt nicht gewusst. Also das ist so für mich nicht hinreichend evil. Also es ist so, eigentlich eher, das ist eher so ein tragischer Held, weißt du, so einer, der in so eine Rolle gepresst ist, wo er gar nicht hin will, wo er dann hinterher auch noch pieps umbringen muss und so, das ist ja...
Die Rolle ist einfach scheiße, die passt da irgendwie nicht rein,
ja,
weil
glaub ich auch.
Jeder starke Held braucht einen starken Gegenspieler und dieser starke Gegenspieler fehlt da. Also klar gibt es noch den großen, auf den Thron projizierten Anführer.
Das war ja der Voldemort. Aber das frage ich mich dann auch, was
nee,
soll der
nee,
sein?
Nee, sein Chef quasi.
Meine ich ja, ach du, ich meinte mit Voldemort, meine ich ja immer den, du meinst Sis, Voldemort ist doch der am Ende von Harry Potter hier auch mit so einer Glatze und so, mit genau diesen gleichen Zügen. Das sah aus, als hätten die das gleiche Animations-Plugin dafür benutzt.
So, nee, ich,
genau, das auch,
ich bin kein
Snape,
Harry Potter.
Du meinst Snape.
Ja, doch, genau, ich mein Snape, ja.
Richtig, ne, aber eigentlich, stimmt.
Aber so gesehen passt das, also passen beide gut, ne?
Ja,
also,
ja, okay, dann macht das ja Sinn, aber...
Nee, aber also irgendwie beides ist halt nicht so präsent. Ich meine, der Imperator war halt irgendwie so bedrohlich, man hat nie so sein Gesicht genau gesehen und beim neuen großen Anführer im Hintergrund weiß ich halt nicht so, also der hat einfach nicht diese Bedrohung ausgestrahlt und Ben, ich nenne ihn jetzt mal einfach Ben.
Ben Kenobi, oder?
Nein, Ben, der Sohn von Han Solo.
Heißt der, hast du gegoogelt oder was? Oder das ist jetzt wirklich nur
Variante? Nein, erinnerst du dich nicht an die dramatische Szene auf dieser, wo man auch wieder dachte, das kenne ich irgendwoher, auf dieser riesenlangen Gangway?
Kevin! Ach, der hat wirklich Ben gesagt?
Ja.
Oh Gott, okay, verstehe.
Die Bösartigkeit kommt nicht aus jeder Pore, also nicht wie damals seine Marcel-Figur von Darth Vader. Kein Vergleich, es ist eine alberne Rolle. Und bevor er seinen Vater umbringt, wo man, also ja, was man einfach irgendwie auch so erwartet. Ne? Allein diese Szene, du weißt einfach, worauf es hinauslaufen wird. Ne? Einer wird runterstürzen und tot sein und es wird wahrscheinlich Han Solo sein. Hm. Auch schon vorher gedacht. Er sagt dann so, ich bin zerrissen, aber von dieser Zerrissenheit merkst du vorher eigentlich nicht. Also es gibt diese eine Szene, wo er da so ein bisschen so einen Nervenzusammenbruch hat und dann irgendwie so, Großvater, zeig mir die dunkle Seite der Macht, damit ich weiß, wie ich stark werde. Aber es hat nicht so, also es...
Aber die Szene hatte, glaube ich, nur was, ne? Da kommt so Kameraschwenk und dann sieht man da die Maske von Darth irgendwie rumliegen. Und ich glaube, eigentlich ist das sozusagen nur diese Szene, um einmal kurz darzustellen, wie das Verwandtschaftsverhältnis ist. Ansonsten wird das ja auch irgendwie nicht richtig aufgearbeitet.
Ja, also diesen emotionalen Konflikt nimmt man ihm einfach überhaupt
nicht. Nee, gar
nicht. Gar nicht, ne?
Also da habe ich mich mit meinem Vater schon besser gestritten.
Es gab so einen Punkt, wo ich beim Film richtig abgeschaltet habe. Und das war der Punkt, wo es eben darum ging, so, ja, ach, da gibt es einen neuen Todesstern, also wie machen wir ihn kaputt? Und das war, dann hatte ich einfach nur eine riesige Aneinanderreihung von Déjà-vus mit einer Hauptcharakterin, die zwar sehr gut gespielt hat, aber einfach viel zu mächtig war, die einfach alles sofort konnte, wo ich mir dachte so, ja, die wird gewinnen. Also ist ja gar kein Zweifel. Also die ist ja Superheldin hoch 20, ein Bösewicht, den ich nicht ernst nehmen kann und Dialogen, die ich einfach schon mal gehört habe. Keine Überraschung.
Ja, das war dann so ungefähr diese Grundstimmung, die wir da so hatten. Insgesamt, bevor wir jetzt so auf das Endfazit kommen, war für mich dann auch das Ende nochmal ganz spannend, weil eigentlich waren so die klassischen Enden von Star Wars war immer, gibt einen Endkampf wird gewonnen und dann gibt's so eine Freudensfeier. Wo auch immer, das hat er auch mal, habe ich in einem Lukas-Interview gehört, er hat immer am Ende dann einfach nur so eine Freudenfeier, wo nichts mehr geredet wurde, um sozusagen einfach so mit diesem Eindruck auch aus dem Kino rauszugehen. Und diesmal war das ja auch so, dass dann diese Freudenfeier so war, aber dann sind die weg, ist er weggeflogen und hat ja dann noch nach Luke irgendwie gesucht. Ne? Und ich finde das zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich es hinten dran gemacht, ja, weil hätte man andeuten können, aber was bringt das jetzt? Hauptsache, dass man mal sieht, haha, Luke ist da, aber ansonsten ist nicht viel durch diesen Wurmfortsatz dieser Storyline noch entstanden.
Ja doch, du gehst nämlich unzufrieden aus dem, also was heißt unzufrieden? Du gehst halt aus dem Kino mit dem Gedanken so, oh, ich muss den zweiten Teil sehen. Ne?
Ja, aber ne, bei Dings war das auch so, war doch so bei Star Wars 2, also Alter 2, wo Han ins Kryptonit eingedings ist, da sagen die auch, wir fliegen hin, um ihn zu befreien. Weißt du, das sagen die. Jeder weiß, dass das auch so ist und jeder weiß ja auch, dass es noch einen neuen Teil gibt. Ne? Also uns wird ja nicht vorsuggeriert, wir müssen hier mal die Spannungsmöhre euch hinhalten, damit ihr denkt, es kommt noch was. Jeder weiß, es wird noch Star Wars Teile geben. Das heißt, ich frage mich, was jetzt genau die uns damit sagen wollten. Auch, dass der da so ein Almöhi ist auf so einer, auf einer Insel.
Naja. Der Teil war einfach zu lang. Also ich finde, so einen kleinen Cliffhanger reinzubauen, spricht nichts gegen beim Mehrteil. Ja. Aber wenn es halt diesen Spannungsbogen wieder komplett rausnimmt, dass du halt dein Adrenalin auch schon wieder abgebaut hast, wenn du rausgehst, ist halt irgendwie so, hinterlässt ein unbefriedigendes Gefühl.
Menno. Ja, als wir gestern rausgingen, also mir ging so, ich habe ja, wie heißt es, für den 23. eine Einladung nochmal in den Film reinzugehen. Jetzt hätte ich gestern Abend erstmal so dachte, oh Gott, ob ich das so machen werde, weiß ich nicht unbedingt, ob ich den nochmal so sehen muss.
Ja doch, ich würde es machen an deiner Stelle, auf jeden Fall. Ich meine, die neueren 1 bis 3, wir werfen übrigens die ganze Zeit die Zahlen durcheinander, aber unser Publikum ist gebildet, das kommt mit. Ja, die fand ich beim ersten Angucken auch jetzt nicht so überragend, aber mit ein paar Jahren Abstand und nochmal gucken und dem Gesamtkontext nochmal, dachte ich so,
Nee, deshalb sagte ich ja gestern Abend, heute mit dem Abstand ist es so, ich würde mir den Film jetzt sogar auch noch, also gestern war ich halt irgendwie auch unter so einem, ich will nicht sagen so einem Druck, aber irgendwie so, haben wolle Gier, bist bitte direkt auf die Netzhaut und ins Kleinhirn. Jetzt könnte ich mir super vorstellen, diesen Film doch mal so in Ruhe auch zu gucken und den dann vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr zu. Ich glaube, dann achtet man vielleicht noch mal mehr auf so kleine Details, weil es waren auch Sachen drin, wo ich sagen müsste, fand ich super. Also diese Szene, wo die da in diese Bar reinkommen, die hat natürlich total viel Ähnlichkeit mit der Szene, wo sie im ersten Teil auch in die Bar reingehen. Aber trotzdem haben die so viele Sachen auch geändert. Da waren so viele eigene Charaktere und Wesen, die da wieder weißt du, das sind dann so diese kleinen Szenen, wo du weißt, kannst du halt ganz häufig gucken, du wirst immer noch so Kleinigkeiten irgendwie auch entdecken. Und was am Ende ja auch krass war, sind ja sehr viele, auch bis zum Ende, also wirklich bis der Film ganz am Ende war und nichts mehr über die Leinwand kam, auch geblieben. Ey, wie viele Leute dort erwähnt wurden im Abspann. Also ich habe selten so einen langen Abspann so gehabt. Also das fand ich super.
Und weißt du, wer den längsten Block hatte? Die Animation.
Ja, Industrial Light and Magic.
Ja.
Ja, ist ja erstmal klar. Du hast ja nicht nur Animation, du hast ja Post-Production und den ganzen Kram.
Ich werde mir auf jeden Fall den Film nochmal angucken. So schlecht war er jetzt. Also viel gemeckert, ne? Der Erwartungsdruck war einfach auch hoch. Sich an Kindheitserinnerungen zu messen, ist nicht einfach. Eine Möglichkeit, um das Ganze zu erklären, wäre ja, dass, ne, man weiß, man hat jetzt die Rechte gekauft, die waren sehr teuer und das Geld muss ja auch erstmal wieder reinkommen. Das heißt, erstmal einen Film produzieren, der ordentlich auf Nummer sicher gehen, einen Film produzieren, der genau das bietet, was die Leute erwarten. Und es ist ja leider so, dass ja man einfach das Gewohnte haben will. Deshalb haben sich so viele Fans ja auch über die neuen 1, 2 und 3 aufgeregt, weil es einfach eine neue Story war. Ja, und da, also von den Dialogen bis zur Handlung, waren das alte Bekannte. Und vielleicht haben wir dann ja versucht, die Leute so ein bisschen für die nächsten Teile zu triggern. Und wenn jetzt was ganz Neues gekommen wäre, hätten viele gemerkt, so George Lucas macht nicht mehr Regie, sondern Jar Jar Abrahams. Und das werde ich mir nicht mehr angucken. So, ne? Und dann hat man ein finanzielles Problem einfach auch. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Rechteinhaber da nicht unbedingt risikofreundlich sind, sondern in erster Linie Kasse machen wollen.
Das ist der längste Werbetrailer für Merchandise-Artikel, der jemals veröffentlicht wurde. Auch, ne? Und mein Gott, also wenn ich gucke, wie das bei mir in der Kindheit gewirkt hat, überleg mal, ich schleppe die Sachen immer noch mit mir rum, was ja auch erstmal so, ne, vieles wirft man so weg, aber Star Wars Sachen nie und da kann man sagen, ich glaube, die Kinder, die jetzt damit so groß werden, die werden auch da irgendwie bestimmt ganz schön reingeassimiliert in den Traktorstrahl des Merchandise.
Möchtest du nicht Prinzessin Leia zerfahren? Nein, Mama, will ich nicht. Doch, willst du. Nee, aber ich fände es wirklich gut, wenn in den nachfolgenden Teilen da ein bisschen mehr Mut da ist, eigene neue Wege zu gehen. Weil klar, das Star Wars-Universum ist basiert erstmal auf Filmen so und da gab es erstmal die ersten drei. Es sind halt neue dazugekommen und man muss ja auch einfach sagen, so, wir sind vielleicht mit den alten Filmen sozialisiert worden, aber dazwischen gibt es ja auch mittlerweile ganz viele Fans, die sind mit den neuen sozialisiert worden. Jo. Und wie gesagt, mit ein paar Jahren Abstand würde ich sagen, von der Handlung, vom politischen her, ey, das ist richtig geil. Und ich würde mir wünschen, dass eben in den weiteren Teilen da der Regisseur Mut genug hat, wirklich eine epische Story zu erzählen. Und eine epische Story kann eben zum Teil ein Remix sein, aber eben nur aus Samples. Ja gut, beim Techno funktioniert's, aber bei Filmen nicht unbedingt.
Ja, in diesem Sinne würde ich jetzt mal sagen, unsere Idee war ja, uns die Sache ein bisschen von der Seele zu reden, um sozusagen den Verarbeitungsprozess ein bisschen zu beschleunigen. Wenn es euch gefallen hat oder ihr Anregungen habt, wir werden bestimmt beim nächsten Star Wars wieder einen After-Pre-Launch-Podcast
machen.
Hören wir uns in 2 Jahren wieder. Dann Anregungen einfach immer unten in die Kommentarspalte rein. Und Katja, dann würde ich nur noch sagen, fahren wir jetzt nach Disneyland und schließen uns mal für so eine Woche in so einem Star Wars. Gibt's das? Müsste es doch bestimmt geben.
Ich werde niemals in meinem Leben nach Walt Disneyland fahren, ganz bestimmt nicht.
Ich schreibe dir eine Postkarte.
Ich nehme den Todesstern.
Ja, Disneyland ist auch so ein komprimierter Todesstern. Ja, dann werden wir diese Frage nicht zusammenklären. Danke fürs Zuhören. Ja, und weiter kämpfen für den Weltfrieden oder den Sternenfrieden.
Ne? Möge die Macht mit euch sein.
Oh ja. Knickknack. Lernfunk. Lernfunk.